Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer bei Seldomly Asked Questions, dem Podcast, in dem wir über selten gestellte, aber stellenswerte Fragen sprechen. Heute mit einem etwas psychologischeren Thema, obwohl ich auch wieder meinen philosophischen Senf dazugeben werde. Wir reden über den Zusammenhang von Genie und Wahnsinn, in Anführungszeichen würde ich jetzt mal sagen. Aber bevor es soweit ist, begrüße ich erstmal Adrian im Studio, den Psychologen im Häuschen.
Hallo.
Hallo.
Dieser Voice Crack, der bleibt drin.
Okay.
Ich sag auch Hallo, ich bin Max und bin der Philosophiehistoriker des Hauses. Heute mal ganz präzise. Aber bevor wir über den Zusammenhang von Genie, Wahnsinn und Inselbegabung sprechen, sprechen wir wie immer noch über die Seldomly Asked Unrelated Question.
Die habe ich heute für euch. Und wir machen ja, wie einige von euch hoffentlich wissen, immer jede Woche einen Meme-Post auf Instagram, wo wir einige Memes zur Seldomly Asked Unrelated Question bringen, meistens aber auch zum Rest der Folge zur Seldomly Asked Question. Und da wollten wir euch mal einladen, ein bisschen mitzumachen, wenn ihr Lust habt. Und falls ihr irgendeine Meme-Idee habt in dieser Folge, könnt ihr sie gerne ausführen, in ein Meme packen und uns zuschicken und dann teilen wir sie mit allen, mit der ganzen Community auf Instagram.
Wenn wir sie gut genug finden.
Genau. Vielleicht werdet ihr berühmt. Also ja, vielleicht wird hier eine Meme-Account-Karriere gestartet im Podcast. Aber auf jeden Fall würden wir uns über eure Zusendungen freuen. Wir hatten letztens schon mal eine, die war sehr gut.
Wollte ich gerade sagen, wir haben letztens schon eine Auswahl von Memes gekriegt und haben uns dann für das Beste davon entschieden und das mit reingenommen. Ihr könnt uns auch gerne sagen, ob ihr namentlich erwähnt werden wollt oder verlinkt werden wollt.
Genau.
Dann hau Sau raus.
Ja, die Sau ist, was ist die beste nicht sexuelle Form der Mitfreude? Das basiert auf unserer Folge, ich weiß nicht, vor einigen Wochen, wo wir über Mitfreude geredet haben, aber es war so in einem romantisch-sexuellen Kontext. Und ich hatte einfach die Idee, gibt es das auch außerhalb von romantischen Beziehungen? Und ich dachte mir so, ja, doch, ich habe einige Sachen im Kopf, aber ich möchte erstmal hören, was du dazu denkst.
Das hat sich ein bisschen so angehört, als gäbe es eigentlich normalerweise nur sexuelle Mitfreude. Eigentlich gibt es nur, dass sich Leute freuen, wenn ihr Partner oder ihre Partnerin mit jemand anderem schläft.
Ja.
Naja, wir haben im Zusammenhang mit Neid drüber gesprochen und da ist es ja eher überraschend, dass gewisse Menschen berichtet haben, dass sie sich auch da mitfreuen können.
Genau. Aber es gibt sie natürlich auch anderswo und da will ich von Max hören, wo er die beste Form der Mitfreude sieht.
Ich habe ein paar Ideen. Also erstens mal bei dem Meme-Post, und mit Savi darauf zurückgekommen, habe ich mich extrem gefreut, dass wir Memes gekriegt haben. Also es war Freude für uns, aber ich habe mich dann auch für die Person gefreut, als wir es gepostet haben. Am meisten freue ich mich für Menschen, wenn sie so ein kleines Business eröffnen oder sowas oder so eine kleine Unternehmung starten und du irgendwie dann dort Kunde sein kannst oder so und sie sich so richtig freuen. Hier um die Ecke vom Studio gibt es so neuerdings ein Café, in das ich manchmal gehe und die Leute, die dort arbeiten, sind immer komplett überrascht, dass jemand reinkommt und freuen sich immer extrem und das steckt richtig an. Die sind immer so, hey, wie geht's?
Ein Kunde.
Ja, ja, die Türe kannst du offen lassen, so als wäre noch nie heute jemand reingekommen. Ja. Freuen sich immer enorm. Da kann ich mich schon mitfreuen. Aber es ist halt schon immer so ein Ding, das betrifft schon Leute, die eigentlich nicht in deinen Peers sind oder die komplett andere Ziele haben, bei all meinen Beispielen. Ich denke dann so, ja, ich vergleiche mich halt auch nicht mit jemandem, der einen Café eröffnet, weil ich das nicht mal in Betracht ziehen würde. Ich glaube, sonst hätte ich vielleicht eher so einen Konkurrenzgedanken.
Ja, Max wird einfach das beste Philosophie-Café in Bern oder in der Schweiz, in Europa aufmachen.
Katzencafé.
Katzencafé, ein Katzenphilosophie-Café.
Ich finde die Idee von Katzencafé cool, aber ich würde keins führen wollen. Ich glaube, es ist recht viel Arbeit.
Ja, ich glaube, es ist anstrengend, aber ich liebe Katzencafés.
Noch eine andere Antwort zu deiner Frage. Ich habe mich auch immer sehr gefreut, wenn ich so Kindern was abkaufen konnte.
Ja.
Ich war mal vor längerer Zeit wandern und dann war so ein Kind, das an der Straße stand und so schöne Steine verkauft hat. Und ich habe dann einfach einen gekauft, weil ich es witzig fand. Den habe ich eben kürzlich wieder gefunden. Aha. Und dieses Kind hat sich einfach so gefreut. Und da habe ich mich auch ein bisschen mitgefreut. Und dann, als ich zu Hause war, habe ich gedacht, vielleicht hat sich das Kind auch so gefreut, weil es so dachte, das hat mich verarscht.
Ja, könnte sein.
Weißt du, dass das Kind so gedacht hat, so dumm, der hat einfach einen Stein gekauft, den habe ich da vorher gefunden.
Ja.
Passt sehr gut zu meiner Geschichte, dass ich früher mit Steinen gehandelt habe im Kindergarten. Aber das ist eine andere Story. Was ist denn deine Antwort?
Ja, Katzencafé ging schon in die richtige Richtung. Weißt du, wenn du so eine hungrige Katze hast, die so dich anmiaut, weil sie endlich essen möchte, dann gibst du ihr so Trockenfutter. Ich habe einfach so eine ultra Mitfreude, wenn ich dann der Katze das Futter gebe und dieses Geräusch höre, wie sie das Trockenfutter isst. Katzen machen da immer so Geräusche. Und das hört sich einfach so, ja, so genugtuend an. Das ist einfach so ein, oh ja.
Das ist so ein gutes Beispiel. Ich finde halt auch, da sieht man auch wieder so ein bisschen den Mechanismus von sehr erleichterter Mitfreude. Es ist ja nichts, was dich jetzt irgendwie betreffen würde.
Ja.
Es ist ja nicht so, dass du die Katze dafür beneiden könntest. Eigentlich fällt dein Beispiel raus. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist dein Beispiel schlecht.
Okay.
Weil es gäbe keine Situation, wo du neidisch sein könntest auf eine Katze mit Trockenfutter, oder?
Naja, wenn ich selbst nichts zu essen hätte.
Ah,
und
ja.
Trockenfutter in Erwägung ziehen
könntest
würde.
Du es selber so knacken mit den Eckzähnen.
Genau.
Das ist ja das Geilste, wenn ich das so knacken.
Ja.
Aber obwohl ich kenne nicht viele Katzen, die Trockenfutter wirklich feiern.
Ja, also ich glaube, wenn sie es nicht anders kennen, dann ist es halt Essen. Man weiß ja auch nicht, ob sie es überhaupt feiern, aber man freut sich einfach so. Also es ist, vielleicht ist es keine richtige Mitfreude, weil man weiß nicht, ob die Katze sich selbst freut, aber man freut sich einfach für die Katze, weil man diese Geräusche hört und denkt, ah ja, das hört sich so richtig genugtuend an. Das ist bestimmt schön für die Katze.
So wie die aussehen, freuen die sich schon mit.
Ja.
Also freuen sie sich und du freust dich mit, meine ich. Es hat auch so ein bisschen einen Machtgedanken dabei, nicht?
Ja.
Dass du so sagst, so ja, ich kann es bestimmen, dass du jetzt das Futter bekommst. Du kannst mich schon anmiauen, aber ich bin der entscheidet. Und dann freust du dich, weil du was Gutes getan hast mit deiner Macht,
genau.
Die sie nicht bestraft hast.
Das mag ich halt an Katzen, dass sie sowas nicht prinzipiell akzeptieren, sondern Machtstrukturen hinterfragen und sich dann selbst mal versuchen, die Futterdose zu öffnen oder
so
die Futterdose irgendwie aus dem Schrank zu stoßen, damit sie dann runterfällt und aufgeht und sie selbst dann ans Futter kommen.
Die Katze hat vorher eine halbe Stunde überlegt, ob sie jetzt deine Macht in Frage stellen soll oder nicht,
genau.
Und dann irgendwas geklaut. Ich habe auch als Kind oft Sachen selbst verkauft. Fällt mir gerade ein.
Ja, ich auch.
Hast du schon mal hast du mal so amerikanisch Seil Limonadenstand eröffnet?
Nein.
Nee, oder?
Nein.
Was dann?
Flohmarkt haben wir schon mal gemacht als Kinder.
Aber bewilligt?
Nein, nicht behördlich bewilligt.
Ist wahrscheinlich verjährt, schon. Du kannst schon das erzählen.
Genau, ich kann das jetzt erzählen. Ich bin nicht mehr, kann nicht mehr ins Gefängnis geworfen werden.
Ich habe mal alle Früchte, also alles Obst, das bei uns zu Hause rumlag, genommen. Und noch selbst so Karten gemalt, einfach so auf so richtig billigem Druckerpapier.
Ja.
Und dann bin ich an so einen hochfrequentierten Spazierweg gegangen bei uns in der Nähe am See und habe dann das alles verkauft an so Passanten. Habe ich alles.
Sehr gut.
So 1 Franken Banane, 2 Franken Apfel.
Sehr gut.
Und selbstgemalte so Postkarten, die ich schlecht ausgeschnitten hatte. Weil ich war auch ein bisschen zu alt dafür. So 17.
Ich dachte am Anfang so, es wäre so Obst aus eurem Garten und dann nein. So Banane.
Nee. Es war einfach.
Einfach weiterverkauft.
Es war einfach, es war einfach Obst, das meine Eltern gekauft hatten. Und
ich habe sie geklaut und dann verkauft.
Genau. Hehlerware. Aber auch selbstgemachtes.
Sehr gut.
Ich war einfach so richtig schlecht ausgeschnitten. Ich war, glaube ich, so 10 oder so und habe gedacht, ja, ich ist alles Mangelware hier. Aber die Leute kaufen das einfach, weil sie denken, ah, süß, ein kleiner Junge verkauft hier Apfel. Ich habe Bock auf einen Apfel. Dann kaufe ich auch noch so eine Postkarte.
Ja.
Ich habe, glaube ich, 15 Franken oder so gemacht.
Gemacht, ja, sehr gut. Weißt du, das ist genau der Business-Instinkt, den du brauchst. Weißt du, wenn du dich einfach dann vom Alter mit 10 Jahren nicht mehr weiterentwickelst, und dann noch ein bisschen Geld von deinen Eltern geliehen bekommst, dann wirst du einfach zu Donald Trump. Dann schaffst du es als Businessman.
Ich habe gedacht, wenn du dich nicht mehr weiterentwickelst. Was ist denn das für Unterstellungen hier? Ja. Aber 15 Franken für ein Kind ist viel Geld. Das sind 8 Euro in Deutschland. Hat Adrian letztens in Folge gesagt.
Ja, stimmt.
Naja, egal. Andere Art der Mitfreude noch als letztes, wenn so Kindertalente weiterkommen in so Shows. Das habe ich auch immer, dass ich denke, ah ja, du mit deinen Kartentricks, die sind zwar schlecht, aber irgendwie freue ich mich für dich.
Stimmt. So, wer wird Millionär auch, wenn du da mitfieberst mit den Leuten? Du denkst so, Mann, die Fragen sind so einfach und ich weiß es und ich hätte gerne das Geld, aber andererseits möchtest du auch, dass die Person weiterkommt und du freust dich dann, wenn sie wirklich gewinnen.
Ja, auch weil ich dann halt auch denke, das ist so unerreichbar für mich. So, so diese Akrobatik werde ich nicht mehr erreichen oder so, zum Beispiel bei Supertalent oder irgend sowas. Was uns auch ein bisschen zur heutigen Folge bringt, wenn wir über so Ultratalente sprechen, so Genies, die unerreichbar sind, auch über das sogenannte Inselbegabungsphänomen und die Savants. Da haben wir für euch die SAQ.
Wie nah sind Genie und Wahnsinn beieinander?
Heute bei Seldom We Ask Questions. Genie und Wahnsinn.
Mach mal einen Siegesschrei oder sowas.
Ich weiß gar nicht, wie wir auf dieses Thema gekommen sind. Aber wir haben uns mal über Inselbegabungen unterhalten. Das ist sowas, das kennen die meisten Leute, aber in der Wissenschaft ist das nicht mehr so aktuell. Es gibt so ein bisschen Wissenschaft dazu und es ist auch nicht so, dass man sagt, das ist Pseudowissenschaft oder ist komplett falsch, aber es ist auch so ein bisschen, ja, vernachlässigt worden in der Wissenschaft. Und ich werde im Laufe dieser Folge so ein bisschen den Punkt machen, dass es auch zu Recht so ist. Aber ja, wir können erstmal anfangen damit, was das überhaupt ist, diese Idee der Inselbegabung. Da gibt es ganz alte Werke, und das geht zurück bis ins späte 19. Jahrhundert, dass da jemand zu diesen Idiot Savants was publiziert hat. Also damals war es einfach noch viel krasser, da war man viel weniger vorsichtig mit den Begrifflichkeiten und hat halt gesagt, das sind Menschen, die eingeschränkt sind geistig, die aber irgendwo dann so einen, ja, Savant-Status haben. Das kommt aus dem Französischen und übersetzt sich mit Gelehrter oder Gelehrte. Und ja, es ist eigentlich nicht so der Kern der Sache, denn es hat nichts mit Gelehrtsein zu tun, sondern mit Talenten oder Begabungen, die sehr biologisch sind, die einfach da sind.
Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir im Gymnasium mal eine Doku geschaut haben zu Savants, also zu diesem Phänomen von Menschen, die so eine extreme Inselbegabung haben. Also irgendwie scheint ja diese Definition da schon immer mitzuspielen, dass man auch eine kognitive Entwicklungsstörung hat, in einem speziellen Teilbereich aber außergewöhnliche Leistungen vollbringt. Und da war das Beispiel einerseits Kim Peek, das ist die Person, auf der so ganz lose der Film Rain Man basiert. Hast du den eigentlich mal gesehen?
Nee, aber ich habe viel davon gehört.
Ich habe ihn auch nicht gesehen und auch extrem viel davon gehört. Auf jeden Fall hat Kim Peek auch eine Entwicklungsstörung, also er hat eine Gehirnanomalie, über die wir vielleicht später noch sprechen können, aber vor allem hat er einfach ein sehr gutes Gedächtnis und hat über 9000 Bücher gelesen, die er einfach so mehr oder weniger frei zitieren kann, nachdem er sie einmal gelesen hat. Das ist richtig krass. Hat aber sonst eigentlich eher Schwierigkeiten, alleine zu leben. Also er ist auch mittlerweile gestorben. Er hat mit seinem Vater zusammengelebt bis am Schluss und hatte eigentlich Probleme bei so alltäglichen Dingen wie Duschen, sich anziehen, einfach so, was für uns eigentlich völlig normal erscheint. Aber eben hatte dieses super Gedächtnis. Und ich glaube, darum ging es vor allem in dieser Doku, dass man über Kim Peek und ähnliche Savants gesprochen hat, die solche außergewöhnlichen Fähigkeiten haben.
Mhm. Ich würde schon sagen, da gibt es überdurchschnittlich viele Dokus zu diesem Thema.
Es gibt wahrscheinlich mehr Dokus als Leute.
Ja, genau. Oder mehr Dokus als wissenschaftliche Arbeiten darüber, weil es eben so ein sensationelles Thema ist. Es ist irgendwie faszinierend, weil das sind dann wirklich Begabungen, die sind fast unglaublich für uns. Also da könnte man sich wahrscheinlich nicht vorstellen, dass es sowas gibt, wenn man es nicht sehen würde. Da gibt es eben häufig so Gedächtnisbegabungen, wo Menschen einfach sich quasi alles merken und das dann manchmal auch schon ein bisschen belastend wird.
Ich habe eins gesehen, das fand ich sehr interessant. Es gibt ja auch dieses Savant Syndrome, wie das manchmal heißt, nach einem Trauma, also nach einem Gehirntrauma. Und es gibt einen Herrn namens Alonzo Clemens, hast du von dem schon mal gehört? Der hatte eine Gehirnverletzung als Kind und hat dann auch so eine kognitive Entwicklungsstörung entwickelt durch diese Gehirnverletzung. Der macht sehr schöne Tierfiguren aus Ton. Also das ist eine Inselbegabung. Und ich dachte zuerst so, okay, also das scheint mir jetzt ein bisschen aus dem Raster von diesen Fähigkeiten zu fallen. Sonst denkt man ja immer an so krasse mathematische Fähigkeiten oder eben extrem gutes Gedächtnis oder solche ja eher intellektuellen Dinge, weniger künstlerischen Dinge. Und dann hat man in diesem Video gesehen, wie er einfach so innerhalb Minuten aus so einem Klotz Ton einfach so ein perfektes Pferd formt. Es ist aber richtig heftig. Also man sieht einfach, der sieht das einfach so vor dem inneren Auge, wie das aussehen muss. Und dann hat noch so ein Experte gesprochen, der gesagt hat, ja, das ist eindeutig eigentlich so ein Savant-Syndrom, dass er eigentlich so eine heftige Inselbegabung entwickelt hat für ein spezifisches Gebiet. Eben diese Kunst und diese Tierfiguren sind das, was ihn am meisten interessiert, aber sonst eigentlich eher Schwierigkeiten hat im alltäglichen Leben.
Die früheren Arbeiten zum Savant-Syndrom haben das auch so ein bisschen unterteilt in erstaunliche und talentierte Inselbegabte, wo es dann bei diesen wirklich absoluten Ausnahmefällen, das waren die erstaunlichen, da gibt es ungefähr 100 weltweit, also da gibt es wirklich wenige. Und dann gibt es die Talentierten, die dann etwas ja, weniger erstaunlich sind, aber einfach relativ gesehen dann schon beachtliche Fähigkeiten in einem bestimmten Gebiet haben. Weil es ist eben so, für dieses Savant-Syndrom oder diese Inselbegabung ist eine Intelligenzminderung erforderlich. Also die Personen werden dann als intelligenzgemindert eingestuft und deswegen sind sie dann Savants oder Inselbegabte, weil sie dann so eine Fähigkeit haben oder einen Bereich, wo eben die Fähigkeiten dann komplett über dieses Intelligenzniveau hinausgehen. Da können wir dann auch nochmal drüber reden, was das eigentlich impliziert und wie wir da Menschen kategorisieren auf Basis von IQ-Tests, die natürlich auch nur eine bestimmte Sache messen.
Ja, ich meine, das ist ja auch ein bisschen die unterschwellige Frage von, wie nah sind sich Genie und Wahnsinn? Es scheint so ein bisschen ein Stereotyp zu sein, der entweder bestätigt wird oder widerlegt wird. Und ich finde, man kann auch echt fragen, wie sinnvoll ist diese Frage überhaupt? Und warum, also was gibt es für ein soziales Bedürfnis, halt auch diese Frage zu stellen? Bei Kim Peek zum Beispiel, also dem Vorbild von Rain Man, war es auch so, dass man ihn immer so Kimputer genannt hat, also so an Computer angelehnt. Und ihm halt auch immer dann gesagt hat, was er alles nicht kann, obwohl er diese ganzen erstaunlichen Dinge eigentlich vollbracht hat. Zum Beispiel liest er einfach Bücher, indem er sie so scannt mit dem rechten und dem linken Auge, die linke und rechte Seite und das einfach so, ja, so in wenigen Minuten Bücher durchliest und dann das auswendig zitieren kann. Und dann hat man aber immer gleich einschränkend gesagt, ja, aber er versteht die meisten Metaphern darin gar nicht und so und er kann sie nur so direkt wiedergeben. Und man hat immer so das Bedürfnis, dann so einschränkend irgendwie diese Begabung dann irgendwie
zu relativieren,
genau.
Ja.
Ja, also ich finde es schon interessant, dass es nicht so viel Forschung dazu gibt, das hast du ja vorher gesagt. Warum eigentlich? Ist es nicht so, dass wir eigentlich normale Kognitionen gar nicht verstehen können, wenn wir nicht auch sowas erklären können?
Ja, irgendwie schon, aber vielleicht ist es schon so, dass man auch mit Menschen, die nicht so wirklich welteinzigartig, also sagen wir mal 100 in der Welt, also 100 auf 6 oder 7 Milliarden, ist ja schon extrem selten und es gibt ja Hochbegabte, wo man dann 2 von 100 findet und dann eben viel mehr Menschen hat, um diese Unterschiede zu erforschen.
Genaue Angaben zur Häufigkeit von der Inselbegabung, also in diesem Savant-Syndrom, gibt es eigentlich gar nicht, weil der Begriff ja eigentlich fast nicht definierbar ist. Du hast es ja vorher schon gesagt. Ist es dann in Kontrast zu Einbußen, die man sonst hat kognitiv, oder Minderbegabtheit in anderen Bereichen, oder muss es jegliche Fähigkeiten von anderen Menschen völlig überschreiten, und dann in welchem Grade? Ich meine, wie gut müssen diese Pferde geformt sein, dass es zählt? Ich meine, eine normalerweise durchschnittliche Teilleistung kann ja dann im Rahmen einer schweren geistigen Behinderung auch Inselbegabung sein. Und ja, eben, du hast es gesagt, weltweit sind eigentlich nur so etwa 100 Fälle bekannt, in dem diese Form der Inselbegabung vorliegt, wo Menschen dann so extrem überdurchschnittliche Fähigkeiten haben. Mhm. Aber mehr als die Hälfte der Menschen mit Inselbegabung sind ja in diesem autistischen Formenkreis. Kannst du da was dazu sagen?
Ja, also Autismus ist zum Beispiel so ein Thema, das hat sich eher etabliert in der Forschung. Das wird viel mehr erforscht heutzutage. Und das heißt eben, dass da 50% dieser Inselbegabten auch autistisch veranlagt sind. Also das Autismus-Spektrum ist einfach eine Dimension, aber Autismus kennt man hauptsächlich als psychische Diagnose, als Entwicklungsstörung, wo Menschen soziale Defizite haben, Kommunikationsdefizite haben, häufig, also es wird eben auch häufig dann in Verbindung gesetzt mit Intelligenz, mit kognitiven Fähigkeiten, aber wo dann aufgrund von sozialen Problemen, von Kommunikationsdefiziten dann eben eine psychische Störung diagnostiziert wird. Und da gibt es eben sehr viel Forschung zum Sozialverhalten, zur kognitiven Fähigkeit von autistischen Menschen. Und da hat man irgendwie mehr so einen pragmatischen Ansatz genutzt, um weiter zu forschen in die Richtung, und benutzt eben diesen besonderen Neurotyp, also einfach eine biologische Veranlagung anscheinend bei autistischen Menschen, die dann zu diesen Eigenheiten führt. Ich will es nicht mal Defizite nennen, weil ich glaube, das ist auch alles sehr relativ. Das heißt, in einer Welt voller Autisten würden die vielleicht keine großen Probleme haben. Wer weiß, also vielleicht ist es nur so, weil die meisten Menschen eben gewisse Standards haben in sozialen Interaktionen, bei Kommunikation, dass die autistisch veranlagten Menschen dann eben da auffallen.
Das hatten wir schon mal in einem Gedankenexperiment sogar.
Genau.
Ich meine, auch diese Inselbegabung ist ja irgendwie meist angeboren. Ich habe es vorher schon angesprochen, es sind meistens irgendwelche Anomalien im Gehirn, was ja schon auch auf diese normativen Zustände anspricht. Also man hat einfach so eine Vorstellung von einem normalen Gehirn oder einem durchschnittlichen Gehirn, und dann sieht man halt Abweichungen. Oder es gibt eben auch diese sekundäre Entstehung nach einem Trauma, wie bei diesem Herrn, der die Tiere formt. Ich denke halt, dann denkt man auch oft, dass es so Zusammenhänge gibt, wenn man halt sieht, sind viele Menschen autistisch, die diese Inselbegabung haben. Das ist, glaube ich, vor allem Asperger-Syndrom. Und gleichzeitig gibt es diese Hirnanomalie. Dann hat man halt so einen Ansatzpunkt, um so Ursachen zu suchen, oder? Also diese Entstehungstheorien fand ich jetzt alle nicht besonders überzeugend. Und wenn dann auch noch ein Trauma dazukommt, das kann ja irgendwas sein. Also ich meine, du kannst einen Baseball an den Kopf kriegen. Ich glaube, das war mal ein Beispiel. Andere Menschen haben einfach eine Gehirnverletzung und sterben oder sind das Leben lang eingeschränkt. Und wenn es dann so wenige sind, die so eine Inselbegabung entwickeln, dann scheint es einfach komplett zufällig zu sein, auf eine Art auch. Denkst du, es liegt daran, dass es so wenig sind, die tatsächlich auffallen mit dieser Inselbegabung, dass es keine Forschung gibt?
Vielleicht sind wir einfach noch nicht weit genug in der Neurowissenschaft. Also es gibt interessante Forschung zu den Gliazellen. Das sind Zellen im Gehirn, die Nervenzellen miteinander verbinden und so ein bisschen die Kommunikation steuern, organisieren. Und die machen Nervenzellen effizienter. Das heißt, die können die Signalübertragung verbessern und quasi schneller machen. Da gibt es eben die Hypothese, dass so manche Inselbegabungen durch so ein extremes, so eine extreme Verdichtung von diesen Zellen in bestimmten Hirnregionen kommen. Also, dass da einfach bestimmte Hirnregionen quasi getuned werden oder einfach extrem, ja,
besser vernetzt sind quasi.
Extrem gut vernetzt sind, genau, und extrem funktional sind.
Ich habe dagegen gleich die andere Hypothese gefunden, dass der Balken zwischen den Hirnhälften unterentwickelt ist, also die Vernetzung echt besonders schlecht ist und das zu einer Inselbegabung führen soll. Also ich glaube, das ist vor allem von Kim Peek abgeleitet, der eben diesen Balken so gut wie gar nicht hat. Also das nennt man Corpus Callosum. Ist das Corpus Callosum?
Genau.
Ja.
Corpus Callosum.
Und das ist bei Peek nicht vorhanden. Also diese Hirnhälften sind sehr schlecht vernetzt. Aber was das dann genau im Detail bedeuten soll, kann dir diese Theorie irgendwie auch nicht sagen. Und außerdem weiß man in der Neurologie, soweit ich weiß, gar nicht genau, was da stattfindet im Balken oder über den Balken.
Ja, es wird immer so als Kommunikationsstrecke zwischen den beiden Hirnhälften konzeptualisiert.
Es gab mal irgendwo so einen Witz, dass Neurologen gesagt haben, eigentlich ist der Balken nur dazu gut, epileptische Anfälle auf die andere Hirnhälfte zu übertragen und das Hirn zusammenzuhalten.
Ja, also ich glaube, es gibt schon viele verschiedene Funktionen davon. Und es ist auch so, es gab eine systematische Review von der Literatur und da wurden 42 Artikel gelesen und zusammengefasst. Und die haben in diesen 42 Artikeln 14 verschiedene theoretische Ansätze gebraucht, um eben diese Inselbegabungen zu konzeptualisieren. Und das zeigt schon, es gibt in dieser Literatur extrem viele Ideen, was da passieren könnte, aber man kann sich nicht so wirklich auf eine einigen, die dann von allen als die Theorie für die Inselbegabung gelistet wird.
Um jetzt mal eine Überleitung zu machen zu den Genies und dem Wahnsinn, du hast es eigentlich vorher auch schon angedeutet, mit der neurotypischen Formulierung von Fähigkeiten. Die Frage, was ein Genie ist, hat natürlich extrem mit unserer Gesellschaft zu tun, also was wir als irgendwie besonders erfolgsversprechend behandeln oder was wir für besonders erfolgsversprechend halten. Es gab zum Beispiel eine der wenigen Frauen unter den Savants, weil es sind 80% sind Männer. Da gibt es dann auch wieder Hypothesen dazu, dass es irgendwas mit Testosteron und dem Hirnbalken zu tun hat. Auf jeden Fall war das aber nach einem Trauma. Und sie hat die Fähigkeit entwickelt, dass sie extrem gut zeitliche Abstände einschätzen kann und ihr eigentlich fast so aus dem Gedächtnis heraus mehr oder weniger sagen kann, was für eine Uhrzeit gerade ist, ohne auf eine Uhr zu schauen oder auf ein Handy. Was ich eine extrem interessante Fähigkeit finde, die mir helfen würde.
Ich habe das auch manchmal. Aber ich bin halt kein absolutes Genie. Ich bin so ungefähr richtig. Also manchmal, wenn so Leute fragen, wie viel Uhr ist es gerade, dann denke ich mir so, ja, es sollte jetzt gerade so vielleicht 14 Uhr sein und dann ist es so 14.17 Uhr oder so. Also es ist halt nicht beeindruckend, aber ich habe so ein bisschen diesen Sinn.
Ja, ich habe das im Gegenteil. Ich kann dir manchmal nicht mal sagen, ob was 2 Tage her ist oder 4 Wochen.
Ja.
Das hängt bei mir extrem davon ab, was ich da getan habe. Also mein Gehirn misst das irgendwie nur in Erlebnissen dazwischen.
Es ist halt auch die Frage, also bei mir, es ist einerseits nicht sehr bewundernswert oder nicht sehr beeindruckend, aber andererseits ist es auch immer dann von äußerlichen Cues abgeleitet. Also von so Sachen wie, ist es gerade hell draußen oder
genau. Kirchenuhr.
Vor wie vielen Minuten habe ich gegessen oder sowas.
Was für Uhrzeit war vor einer Minute?
Das ist natürlich nie so, genau. Das ist natürlich nie so, dass ich dann mal 3 Tage ohne Uhrzeit lebe und dann nur basierend auf meinem Gedächtnis dann sage, okay, jetzt ist es 13.15 Uhr.
Was für ein Genie, das mit Wahnsinn assoziiert wird, fällt dir so als erstes ein? Also so jemand, der so typisch ist?
Ja, Elon Musk. Kleiner Witz.
Ah, das ist gar nicht so ein schlechtes Beispiel, finde ich.
Ich weiß nicht, ob der wirklich hochbegabt ist. Also,
ja, aber das ist ja genau der Punkt. Er ist einfach extrem erfolgreich und manchmal assoziiert man einfach Erfolg mit Genie gleichzeitig.
Genau.
Ja, der stilisiert sich aber vor allem so ein bisschen als Genie,
sich so,
oder?
Ja.
Und so als so quirky, also so ein bisschen weird zu sein. Friedrich Nietzsche ist eben so das Beispiel, das mir einfällt. Weil man halt am Schluss von seinem Leben gesagt hat, dass er so ein bisschen wahnsinnig geworden ist. Also eine Theorie ist, dass er so eine syphilitische Demenz entwickelt hat. Also nach einer sehr langen Syphilis-Erkrankung geht das dann aufs Nervensystem und dann werden die Leute manchmal so ein bisschen crazy. Also das gibt auch so eine Geschichte, dass er mal irgendwo so ein Pferd umarmt hat. Aber gleichzeitig ist er natürlich so einer der Philosophen, wo die Leute so extrem geflasht waren.
Gott ist tot.
Ja, bei Nietzsche denke ich halt immer so, ich weiß gar nicht, wie genial das alles ist. Der war einfach so ein bisschen der richtige Typ zur richtigen Zeit und hat einfach gewisse Dinge gut hinterfragt.
Ja, bei dem Kim Peek zum Beispiel, wenn der alleine eigentlich nicht sein Leben organisieren kann, dann kann man da vielleicht schon fragen, gut, wo liegen da Genie und Wahnsinn beieinander? Aber ich finde, Wahnsinn ist immer so ein bisschen, es geht eher in so eine manische Richtung oder vielleicht so eine psychotische Richtung, wo Leute wirklich als ja verrückt vielleicht im Volksmund bezeichnet werden würden, wenn sie extreme Dinge tun. Aber bei diesen Inselbegabungen, ja, ist die Frage, inwieweit man da von Wahnsinn sprechen kann.
Ich habe das Gefühl, um jetzt nicht verfrüht auf die SAQ zu antworten, aber zumindest teilweise, man hat einfach sozial manchmal ein Bedürfnis, Leute, die extrem gut sind in irgendwas oder extremen Erfolg haben, irgendwo anders herabzustufen.
Ja.
Man sieht das schon in der Antike immer, wenn so geniale Philosophen beschrieben werden, dann sind sie meistens irgendwie extrem hässlich oder extrem arm oder haben irgendwas anderes. Ich meine, das muss nicht heißen, dass es wirklich so war, sondern dass man irgendwie das Bedürfnis hat, jemanden so darzustellen. Auf eine Art ist es auch ein bisschen mit Jesus so.
Mhm.
Zumindest mit dieser Bedürfnislosigkeit, die diese Leute dann an den Tag legen. Also die sind dann nie nur in ihrem Bereich atypisch, sondern generell irgendwie, sind dann irgendwie seltsame Menschen oder so. Sokrates ist so dieses Beispiel von einem hässlichen Genie.
Mhm. Ja, es ist ja auch bei hochbegabten Menschen so, also Menschen, die einen überdurchschnittlich hohen IQ haben, die dann häufig so als Übermenschen gesehen werden, aber dann sagt man auch immer gerne so, ja, die sind dann halt sozial nicht so begabt. Und da gibt es auch sehr, sehr wenig Forschung, die das bestätigt eigentlich im Großen, auf der großen Skala, dass hochbegabte oder extrem intelligente Menschen weniger soziale Fähigkeiten haben. Das ist eher so ein Klischee. Und ja, es kommt vielleicht eher daher, dass die dann eher anecken mit anderen Menschen aufgrund der kognitiven Unterschiede. Aber es ist nicht so, dass sie per se einfach keine Ahnung haben von Sozialverhalten, sondern häufig können sie das auch sehr gut.
Genau, und wahrscheinlich wird das auch ein bisschen vermischt mit dieser Autismusforschung und mit dieser Stereotypisierung von Autismus.
Genau.
Eben weil man Autismus so in der Küchenpsychologie immer so im Kopf hat als Menschen mit einer extremen Begabung, aber sozialen Schwächen, wird das, glaube ich, auch mit diesen Genies manchmal ein bisschen vermischt. Wo die Frage halt ist, was bedeutet eigentlich Genie? Also früher hat man das mal definiert als Personen mit außergewöhnlich hohem IQ, also typischerweise so über 140. Aber das haben Langzeitstudien dann gezeigt mit Kindern, die diese IQ-Grenze überschritten haben, dass die eigentlich oft gar nicht so einen Genie-Status erreichen, beziehungsweise bei einer Studie mit über 1000 Kindern hat keines dieser Kinder dann irgendwie den Nobelpreis gekriegt oder wurde herausragender Künstler. Hingegen haben zwei Kinder, die nicht eingeschlossen wurden in die Studie, weil sie zu geringen IQ hatten, nachher den Nobelpreis gekriegt.
Oh.
William Shockley und Walter Alvarez, ich kenne die beiden nicht, aber man hat halt gezeigt, die hatten halt Erfolg, weil sie sich halt auch dahinter geklemmt haben und sich wirklich engagiert haben in ihrem Feld.
Ja.
Auch über diese Beispiele hinaus mal kann man so extreme IQ-Bereiche auch nicht mit Erfolg im Alltag assoziieren. Also es ist schon tendenziell so, dass man zumindest mehr schulischen Erfolg hat, zum Beispiel mit einem höheren IQ. Aber das betrifft natürlich die Unterschiede zwischen 80 und 120 und nicht zwischen 150 und 240 ist eine Schätzung, die man mal John Stuart Mill gegeben hat. Also der hat ja nie einen von den modernen IQ-Tests gemacht, aber man rechnet das manchmal so im Nachhinein nach. Es ergibt null Sinn, diese Aussage.
Ja, das ist alles so ein bisschen Zahlenspielerei und es ist sowieso die Frage, was bedeutet das dann? Ist ein Punktunterschied von 99 zu 100 der gleiche wie von 130 zu 131?
Ja.
Ja, also das ist sowieso so eine ganze Riesenkiste von Fragen, die man da aufmachen kann in der Domäne der Intelligenztheorie. Und ja, es ist, wie du sagst, schon so, dass es eine Assoziation gibt zwischen schulisch Erreichtem und Intelligenz, wie sie mit IQ-Tests gemessen wird. Aber das ist natürlich dann auf die Masse von Menschen zurückzuführen, wo dann die Masse der Menschen auch einen IQ hat zwischen 70 und 130, die meisten wahrscheinlich zwischen 85 und 115. Da gibt es dann eben messbare Unterschiede, aber das heißt dann eben nicht, wenn man zum Beispiel dann ein Studium abschließt oder vielleicht noch einen Doktor macht, dass man dann einen Nobelpreis gewinnen wird und da dann von den IQ-Scores zwischen 130 und 145 vielleicht abzuleiten, dass jemand mit 145 eher einen Nobelpreis gewinnt als jemand mit 130 oder auch 115, das ist dann ein bisschen fehlgeleitet, meiner Meinung nach.
Es kann ja auch sein, dass man, oder was denkst du dazu, dass so besonders intelligente Menschen, die jetzt nicht eine Inselbegabung haben und irgendwo sonst kognitive Schwächen, sondern einfach eine generell hohe Intelligenz haben, auch gar nicht den Drang haben nach so einer herausragenden Leistung. Zum Beispiel, dass man halt sehr gerne Klavier spielt, irgendwie sportlich, überdurchschnittlich gut ist, dann auch beruflich Erfolg hat und seine Familie und seine Beziehungen gut pflegen möchte. Und das sind halt alles so Dinge, wenn man so viele Hobbys hat und Sachen hat, die man verfolgt, dann hat man einfach nicht so den Drive, würde ich jetzt mal sagen, für eine Fields-Medaille in Mathematik.
Mhm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ein anderer Gedanke, den ich noch hatte, ist, dass man ja das Umgekehrte eigentlich nicht macht. Das heißt, man sagt nie bei hochbegabten Menschen dann, oh, die Person kann aber nicht Klavier spielen oder so. Also es gibt ja Schwächen bei jeder Person eigentlich, aber man hat viel eher diesen Drang bei Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung, also mit einem IQ von 70 zum Beispiel, dann zu sagen, ah, die kann aber das hier richtig gut, das ist ja total beeindruckend. Und es ist nicht so, dass das Rausstechende an sich so bemerkenswert ist, sondern man ja macht das immer aus so einer herablassenden Perspektive, dass man sagt, diese Person ist eigentlich kognitiv beeinträchtigt, kann aber das hier richtig gut, das ist ja voll bewundernswert.
Denkst du, das passt jetzt ein bisschen auch zu meinen Überlegungen zur Mitfreude, dass das natürlich begünstigt wird dadurch, dass man sich dann irgendwie nicht messen muss mit diesen Menschen?
Das kann ich mir schon gut vorstellen, weil wenn man sich misst mit Hochbegabten, dann will man denen vielleicht schon eher was absprechen. Aber es ist nicht so, dass man das als großes psychologisches Phänomen oder neurologisches Phänomen dann untersuchen würde und sagen würde, ja, wie kommt es, dass die Person so klug ist, aber hier in diesem einen Feld dann so raussticht durch unterdurchschnittliche Leistungen?
Ich glaube wirklich, dass dieser Stereotyp von Genie und Wahnsinn ein bisschen daher rührt, dass gewisse Künstler sich manchmal auch einfach in dieser Kunstbubble seltsam geben oder irgendwie ihren ganzen Lifestyle auch so ein bisschen anpassen an die Szene und dass man dann manchmal das Gefühl hat, die sind unangepasst und irgendwie seltsam und haben nicht diesen 9-to-5-Job und sind deshalb, haben manische Phasen oder so, wo sie extrem kreativ sind. Ich glaube einfach, gerade dieses kreative Leben von künstlerischen Genies begünstigt, dass manche Menschen das Gefühl haben, da spielt irgendwie psychische Atypie mit rein irgendwie. Also, das, also eben, was dann alles unter dem seltsamen Begriff Wahnsinn zusammengefasst wird. Aber ich sehe das auch so, dass es eher sowas wie Manie ist oder Psychose, wie du gesagt hast, und weniger jetzt, keine Ahnung, Depression. In den neueren Überlegungen zu Genie, also was das ausmacht, wurde eben von diesem Intelligenzgedanken ein bisschen abgesehen, den ich vorher besprochen habe. Und man hat das mehr mit Kreativität in Zusammenhang gebracht, was jetzt nicht unbedingt gemessen wird beim typischen IQ-Test. Oder teilweise, aber es ist jetzt nicht so ein grundumfangendes Messinstrument für Kreativität. Und man hat da das Prinzip der Eminenz geprägt, das anscheinend so viel heißt wie viel herausragende Leistungen man erbringt und wie das in den nachfolgenden und zeitgenössischen Generationen auch aufgenommen wird. Also ob du ein Genie bist oder nicht, hängt halt auch viel damit zusammen, wie viele andere Genies das es in deinem Feld gibt. Zum Beispiel gab es vielleicht andere musikalische Genies neben Beethoven in seiner Zeit, aber die sind einfach nicht so rausgestochen, weil Beethoven einfach so ein Übergenie war.
IQ-Tests zum Beispiel sind ja auch kulturell kalibriert. Also die werden ja mit bestimmten Stichproben validiert, wo dann diese Menschen alle einen IQ-Test machen und dann sieht man, okay, wie schneiden die Menschen so im Durchschnitt ab und man will ja den Durchschnitt immer bei 100 Punkten kalibrieren, damit man dann einfach so ein relatives Maß innerhalb einer Bevölkerung hat. Und das kann natürlich dann sehr, sehr sich unterscheiden, wenn innerhalb einer anderen Kultur oder einer anderen Population von Menschen dann ganz andere Fähigkeiten wichtig sind und auch trainiert werden in dieser Gesellschaft. Und ja, da ist das dann eben sehr relativ und da können dann gewisse Fähigkeiten rausstechen oder nicht rausstechen, die eigentlich verglichen mit anderen Populationen sehr besonders sind oder eben nicht besonders sind.
Denkst du, es gibt heute noch Universalgenies? Das ist ja auch was komplett gegen diese Genie- und Wahnsinn-Idee spricht. Weil dann müsste man eigentlich sagen, diese Person hat kein Feld, in dem sie jetzt nicht besonders gut ist. Das hat man ja früher öfter mal irgendwelchen, ja, vor allem Philosophen, aber auch so Naturwissenschaftlern zugesprochen. Humboldt zum Beispiel oder so.
Ja, ich glaube, bei jedem Mensch kann man irgendwo eine Schwäche finden, wenn man das sucht. Es kommt einfach nur darauf an, wie die Leute sich präsentieren können. Und natürlich gibt es Menschen, die haben eine Begabung für gewisse intellektuelle Aktivitäten zum Beispiel. Die lernen dann schneller und mehr und können dadurch dann mehr beeindrucken. Aber ich glaube nicht, dass es Menschen gibt, die einfach überall gut drin sind, weil das ist nicht möglich.
Ja, aber es wird dann meistens bei diesen Universal-Genies halt auf diese wesentlichen Dinge reduziert, dass man sagt, boah, der ist ein mega guter Musiker, gleichzeitig ist er auch ein extrem begabter Mathematiker, oder dass man sagt, sie kann gut Kunst turnen und gleichzeitig hat sie noch den Nobelpreis in Physik gewonnen. Mhm. Solche Leute, aber irgendwie kommt mir das seltener unter als in der Geschichte. Leibniz wird manchmal so als das letzte Universal-Genie bezeichnet. Er war halt mathematisch sehr gut, er war philosophisch sehr gut. Seine Metaphysik ist sehr weird. Aber es irgendwie, der hat halt in mega vielen Bereichen Fortschritte erzielt. Und manchmal habe ich das Gefühl, das ist heute auch nicht mehr so möglich wie früher. Also sagen wir mal, du willst den Nobelpreis in Chemie gewinnen. Dann musst du schon sehr tief in einem spezifischen Thema drin sein und extrem viel Zeit aufwenden.
Ja, es ändert sich halt auch ständig, was gefordert wird oder wie man arbeiten muss. Weil früher hättest du 1000 Bücher lesen müssen und dir das merken können müssen. Und heute ist das nicht mehr so nötig. Da brauchst du eher so organisierende Fähigkeiten, um dann aus dem Internet schnell Sachen rauszulesen und dann zu kombinieren mit anderen Sachen, die man auch irgendwo im Internet findet. Und das dann eben zu kombinieren und dann Schluss zu folgern oder irgendwelche anderen Sachen damit zu machen. Aber man kann halt nicht mehr das Genie von vor 50 Jahren mit dem von heute vergleichen.
Ich glaube, so würde ich abschließend auf die SAQ antworten. Also ich sage jetzt meine Antwort auf die Frage, wie nah Genie und Wahnsinn beieinander sind. Ich glaube, es scheitert am Geniebegriff einerseits und es scheitert am Wahnsinnsbegriff. Wenn man diese Savants, die wir besprochen haben, als Beispiel anführt, dann verkennt man, dass es sich dabei nicht um Wahnsinn handelt, sondern um kognitive Entwicklungsstörungen, um kleine Einschränkungen in gewissen Bereichen, die überhaupt nichts mit sowas wie Manie oder sowas zu tun haben. Und wenn man andere Genies anschaut, dann sieht man, dass oft diese Tendenz besteht, einfach irgendwelche ausgleichenden, kompensierenden Schwächen zu finden, die meines Erachtens eher sozial bedingt sind. Das heißt, dass man denkt, ja, der muss ja irgendwie sozial Schwierigkeiten haben oder so, zum Beispiel im Zusammenhang mit diesem mit Autismus.
Ja, also ich glaube, die Sichtbarkeit ist ganz wichtig, weil es kann ja sozial oder auch situationsbedingt sein, dass man zum Beispiel dann in eine Situation kommt, wo man für seine Errungenschaften gefeiert wird, aber dann auch ins Rampenlicht der Medien kommt und dann sehr viel mehr Stress bekommt und dann vielleicht mal einen Ausraster hat oder so, wenn man einfach mit dem Stress nicht mehr umgehen kann. Und dann sagen alle, ah ja, da ist das Genie und Wahnsinn ganz nah beieinander. Aber das ist dann vielleicht was, was eigentlich jedem von uns passieren könnte. Und ich glaube, jeder von uns oder jede von uns hat so geniale und eben problematische Züge und es ist immer die Frage, wie sichtbar die werden. Und da ist diese Kategorisierung von Menschen als Genies oder Wahnsinnige auch etwas sehr Gestriges für mich. Also da hatte ich am Anfang der Folge schon drüber geredet, das kommt teilweise aus dem späten 19. Jahrhundert und da hatte man noch eine ganz andere Vorstellung von Menschen. Da hat man so Taxonomien aufgestellt, also Klassifizierung für Menschen, hat man gesagt, dieser Mensch ist so etwas und diese Person ist so etwas und da hat man einfach gesagt, ja, man ist so, man wird so geboren und dann gehört man halt in diese Kategorie Mensch und ich glaube, heute hat man ein viel dynamischeres Bild vom Menschen, was eben viel mehr auf Interaktionen zwischen Person und Umgebung beruht.
dann ist deine Antwort abschließend auch sowas wie, diese Kategorisierung an sich ist schon falsch und objektifizierend und eigentlich macht es keinen Sinn, einen Zusammenhang zwischen Genie und Wahnsinn zu suchen, weil beides auch so sozial konstruiert ist.
Genau, es ist eine klassische Psychologenantwort, nämlich das typische It depends. Es hängt ab von vielen Faktoren, von Interaktionen zwischen Person und Umwelt. Aber ja, das ist in der Tat meine Antwort.
Wir haben mit dem Podcast ja den Vorteil, dass wir nur unsere Stärken hervorstellen können, in den Vordergrund stellen können und unsere Schwächen schneiden wir immer raus. Wenn euch dieser Teil unserer Persönlichkeit gefällt, dann könnt ihr uns eine Bewertung dalassen. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns auf dem Podcast-Portal, auf dem ihr uns hört, bewerten würdet.
Genau, denn sichtbar sind eure Bewertungen und euer Feedback zu unserem Podcast, über das wir uns immer sehr freuen. In diesem Sinne bedanken wir uns bei euch mal wieder fürs Zuhören und verabschieden uns bis zur nächsten Folge.
Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Das war Seldomly Asked Questions, produziert durch Freely Media. Artwork Christoph Heffelfinger. Musik, Balance Cooper.
Meine Schwester hat mal meine Mutter gefragt, was ist dein Lebensmotto? Und wie aus der Pistole geschossen hat meine Mutter dann gesagt, friss oder stirb.
Es gibt so Sachen, da warten die Menschen scheinbar ihr ganzes Leben drauf, das zu sagen.
Genau, so war
und du
das.
Denkst so, warum?
Und dann hat sie auch meine Schwester so angeguckt, so, und, was sagst du jetzt?